Guten Morgen, alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Ich möchte heute über ein interessantes Thema sprechen und möchte euch aber vorher erst eine kleine Begebenheit erzählen. Bin ich im Auto wieder zur Arbeit gefahren. Ich fahre da immer Landstraße kurz und dann auf die Autobahn und dann wieder Landstraße. Und es war dann ganz interessant, ich weiß nicht, ob das einem von euch auch schon mal so gegangen ist. Du fährst da und 5 Minuten später denkst, was war jetzt eigentlich die letzten 5 Minuten? Also das irgendwie läuft das so automatisch an einem vorbei, manchmal das Autofahren. Und da habe ich mir gedacht, das ist eh großartig, ja? Wenn du jetzt so fährst, wir machen uns in der Firma gerade über Gedanken, wie so die Zukunft vom Autofahren ausschauen wird. Und da geht es auch um autonomes Fahren. Autonomes Fahren, das heißt, da tut dann ein Computer immer errechnen, dass er nicht zu nah an der rechten Markierung ist und nicht zu nah an der linken, an der Mittelmarkierung vom Auto. Und wenn du aber selber fährst, und das habe ich mir versucht, da bei dieser Fahrt zur Arbeit einmal selber zu beobachten, du fährst eigentlich immer genau in der Mitte von deiner Fahrspur. So ganz automatisch, sage ich mal. Aber diese Automatik, das ist jetzt nicht so, dass du siehst, du kommst zu weit links, und tust dann ganz bewusst mit deinem Kopf sagen, so jetzt bin ich zu weit links, macht man auch manchmal, jetzt muss ich wieder rechts fahren, oder jetzt bin ich zu weit rechts, jetzt macht man wieder ganz bewusst vom Kopf her, jetzt muss ich nach links lenken, dass ich wieder in der Mitte bin. Nein, sondern das passiert automatisch, müsst ihr euch nachher beobachten, wenn ihr wegfahrt, vielleicht funktioniert es dann immer, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wenn man seinen Kopf einschaltet, passieren dann komische Sachen, das ist wirklich so Automatik. Du tust da ganz automatisch, lenkst du, und du merkst, das ist ja komisch, man macht ja mal so eine kleine Korrektur, so ganz minimal, das ist ganz witzig. Gell? Und ich habe mir gedacht, Mensch, das wäre cool, wenn ich als Christ so eine Automatik hätte, weißt du, die in mir Handeln von mir kontrolliert und korrigiert. Das wäre super, habe ich mir gedacht. Und dann ist mir eingefallen, eigentlich haben wir das. Wir haben das eigentlich in uns drin. Und da möchte ich heute nochmal Text mit euch darüber lesen. Im Galaterbrief in Kapitel 5, vielleicht können wir das gerade mal aufschlagen. Lese euch da mal einen ganzen Abschnitt vor. Und da gehen wir dann mal rein. Wir werden nachher auch mal ganz kleines Videos dazu sehen, zu der Richtung, Automatik und so weiter. Und ich hoffe, ich dringe da ein bisschen durch, was ich jetzt so angeschnitten habe. Weil es war mir selber plötzlich dann ein ganz großes Thema, wo ich einfach gemerkt habe, das ist oft nicht automatisch in meinem Leben und wie können wir das denn automatisch machen, Anführungszeichen, so wie ich beim Autofahren das korrigiere. Ja, Galaterbrief Kapitel 5, ab Vers 13. Da heißt, ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, und das ist jetzt der Schlüsselvers, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und jetzt kommt die Erklärung. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind, und dann kommt jetzt eine ganze Aufzählung, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung und so weiter und so fort. Möchte ich jetzt mal nicht durchlesen. Lesen wir weiter in Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Dann in Vers 2 von Kapitel 6. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Bis hierher mal. Ja, was hat es jetzt mit dem zu tun, was ich euch gerade erzählt habe? Naja, es liegt in diesem Schlüsselvers verborgen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ich möchte ein bisschen was erzählen zu den Galatern. Was war die Galater für eine Gemeinde? Das war eine Gemeinde im heutigen Türkei übrigens, kann man noch anschauen. Galatien, so ein Landstrich dort in der Türkei. Und in Galatien war es so, das waren keine Juden. Aber die haben durch Leute, die vertrieben worden sind im Israel damals zu Zeiten von Jesus Christus, also wieder auferstanden ist, durch Apostel und andere von Jesus Christus gehört. Und die haben sich bekehrt zu Jesus Christus. Und das war alles soweit ganz gut. Jetzt gab es da dann eine Gemeinde, so wie es heute überall in der Welt Gemeinden gibt, wo Jesus Christus angebetet wird. Und in dieser Gemeinde ist nach einer kurzen Zeit sind da plötzlich Juden gekommen. Und die Juden hatten das Gesetz. Und die hatten dieser Gemeinde plötzlich angefangen zu erzählen, was haben die gemacht? Die haben gesagt, das ist ganz gut, dass ihr an Jesus glaubt, aber ihr müsst auch jüdische Gesetze befolgen. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst dies und jenes tun. Ihr müsst von den Pharisäern bestimmte Traditionen einhalten und so weiter. Und das war ein Problem, weil das hat Jesus nicht erzählt. Sondern hier steht ja, zur Freiheit seid ihr berufen. Und deswegen schreibt ihnen der Paulus diesen Galaterbrief. Und da geht es darum, nicht das, was du tust oder Gesetze halten, ist wichtig, sondern dein Herz, dass du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Und wenn du das hast, dann funktioniert es automatisch, sage ich mal. Und um dieses Thema geht es hier. Er sagt, ihr seid zur Freiheit berufen, die Freiheit vom Gesetz. Ja, aber warum ist auch für uns heute noch das Gesetz Gottes? Also wir reden jetzt vom Alten Testament. Warum sind diese Gebote, warum braucht man dann, soll man überhaupt im Alten Testament lesen? Ja. Naja, das ist nicht einfach so geschrieben worden, sondern diese Gebote, die wir im Alten Testament haben, die drücken schon den Willen Gottes aus. Aber das Gesetz, was wir da haben, diese 10 Gebote jetzt zum Beispiel, was die meisten von euch bestimmt schon mal gehört haben, 10 Gebote Gottes. Diese 10 Gebote, die sind dazu da, dass etwas mit passiert. Les mal in Römer 3, Vers 20 etwas vor. Wer will, kann es mit aufschlagen, ansonsten ich lese es vor. Man müsst das nicht aufschlagen. Da heißt, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt. Denn, und das ist jetzt das, was ich drauf abheben will, durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das heißt, wenn jetzt jemand einfach mal die 10 Gebote hernimmt und checkt die ab, dann sagt uns Gottes Wort, es gibt keinen Menschen auf der Erde, der von sich behaupten kann, er hat die 10 Gebote Zeit seines Lebens eingehalten. Gelogen hat bestimmt schon irgendjemand. Vielleicht auch mal die Ehe gebrochen. Getötet werden wahrscheinlich die wenigsten haben. Aber du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut, dass man neidisch ist auf jemand. Mit Sicherheit. Kann ich von mir sagen. Und deswegen, dieses Gesetz ist dazu da, wenn du das durchliest, dann sagst du, oh Mann, das ist ein Gebot von Gott und ich kann es nicht einhalten oder habe es nicht eingehalten. Was kann ich jetzt tun? Also es überführt dich von Sünde. Also Sünde heißt einfach, du hast es gebrochen, das Gebot. Du hast das Ziel, was in diesem Gebot drinsteckt, nicht erreicht. Das ist nichts anderes, was Sünde aussagt, dieses Wort Sünde. Ein Gebot Gottes hast du nicht erreicht. Du hast es verfehlt, dieses Ziel. Und dazu ist das Gesetz eigentlich da. Im 1. Timotheus steht es nochmal ganz klar, nochmal drin, wozu das Gesetz da ist. Wir haben es gerade eben schon gehört. Aber ich möchte mit euch nur ganz kurz die Stelle mal lesen. Erster Timotheusbrief in Kapitel 1, Vers 9. In Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder. Das heißt, selber Tenor wie im Römerbrief, das Gesetz ist dazu da, dass es einem Menschen zeigt, er geht einen falschen Weg. Er geht einen Weg ohne Gott, er geht einen Weg, wo er ständig die Gebote Gottes bricht. Dazu sind diese Gebote da. Das muss man unterstreichen. Bis hierher mal. Paulus geht jetzt weiter. Er sagt dann im Vers 16, und deshalb sage ich euch, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Naja, was macht ein Mensch, der jetzt versucht, nur das Gesetz zu erfüllen? Einfach, er hat Gebote da von Gott und sagt, die will ich jetzt erfüllen. Ist ja an sich eine gute Sache. Ich bin auch dankbar, wenn ich bei einer Kreuzung, über Kreuzung bei Grün rüberfahre, dass der andere das Verkehrsgebot beachtet und seine rote Ampel beachtet und mich nicht totfährt, wenn ich mit meinem Fahrrad da bei Grün drüber fahre. Da bin ich dankbar. Aber was jetzt hier gemeint ist, wenn du versuchst, nur Gesetze zu halten, da passieren ganz komische Sachen. Dann korrigierst du bewusst. Also mit deinem Kopf. Das heißt, diese Automatik, wo eigentlich Gott uns gegeben hat, fällt weg. Also wenn man jetzt, weiß nicht, wer schon mal beim Fahranfänger oder bei jemand, der gerade Fahrschule macht, im Auto gesessen? Wer von euch? Okay, ja genau, begleitetes Fahren. Okay, gibt's, ja genau. Ja, hast dein Auto dann austauschen müssen, weil auf dem Beifahrersitz da am Bodenblech ein bisschen so da drückst du dann und versuchst zu bremsen manchmal, bevor du was sagst. Naja, ich bin damals bei meiner damaligen Freundin mal bei der Fahrschule mitgefahren. Da hatte sie, glaube ich, ihre vierte Fahrstunde. Das war interessant. Und ich habe gedacht, wie hält der Fahrlehrer das aus? Das ist ja, wie sagt man da, das ist aufreibend, wenn du da drin sitzt, weißt? Da bremst du mit und denkst, ah, jetzt passiert was. Aber der Fahrlehrer hat ja noch Möglichkeit, vorne einzugreifen dann und so. Naja. Der Fahrschüler, der fährt bewusst mit seinem Kopf, bei dem ist das noch nicht automatisch. Und da muss ständig der Fahrlehrer sagen, du bist zu weit links, du bist zu weit rechts und nimmst gleich einen Randstein mit. Hilft manchmal sogar mit dem Lenken. Und der Fahrschüler tut dann ganz bewusst sagen, so, jetzt lenke ich in die Mitte. Und das ist ein total unsicheres Fahren. Und so ist ein Fahren, wo du versuchst mit deinem Kopf das zu tun. Das heißt, wenn du jetzt hergehst, wenn du jetzt hergehst und du probierst, so ganz bewusst zu lenken, weil du einfach diese Routine noch nicht hast, diesen Automatismus in dir drin, dann passieren komische Sachen. Also du wirst eckig fahren, einfach wie ein Fahranfänger. Jetzt möchte ich euch hier eine kleine Präsentation machen. Und zwar Hintergrund, das ist leider auf Englisch und ich habe auch keinen Lautsprecher dabei, aber insofern nicht wichtig. Machen wir mal die Tür zu, weil das ist arg hell. So, ein ganz interessantes Video. Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt, Herr Pali, weiß nicht. Das ist ein verkehrt herum Fahrrad. Ich weiß, wer das schon mal gehört hat, verkehrt herum Fahrrad. Ein verkehrt herum Fahrrad funktioniert anders. Das heißt, lenkst du nach rechts, fährt das Fahrrad nach links. Lenkst du nach links, fährt das Fahrrad nach rechts. Jetzt weißt du das ja, oder? Und dann müsste es funktionieren. Jetzt gucken wir uns jetzt mal an.
Hey, jetzt
also ihr müsst ja nicht verstehen, das ist ja unwichtig. Er erklärt es jetzt ein bisschen, er sitzt schon auf diesem Fahrrad. Der hat Kumpels gehabt, also das sind Kfz-Mechaniker gewesen und er ist Ingenieur. Hat noch einen anderen Degree mit dazu. Und, also, naja, auf alle Fälle. Das ist jetzt sein Sohn, der lernt gerade Radfahren, der trotz halt rein. Naja, und er hat jetzt gibt es da eine Werkstatt mit diesen Kfz-Mechanikern, die haben sich einen Spaß gemacht und haben dieses Fahrrad gebaut, dieses verkehrte Fahrrad. Und haben gesagt, jetzt, kannst du das fahren? Und ich sage, natürlich, ich bin Ingenieur, ich weiß ja, wenn ihr nach links lenkt, geht es nach rechts und umgekehrt. Da seht ihr das?
Was meint ihr, hat er das gleich geschafft?
Aber warum? Der weiß doch, wie das geht, oder?
Das sind die Kumpels von ihm, die machen sich schon über ihn lustig, weil er sagt, das ist überhaupt kein Problem. Und das ist jetzt er? Das ist total lustig, also er kriegt es einfach nicht hin. Ja? Also er wusste, wie er lenken muss, dass er geradeaus fährt, aber das Wissen und das Verstehen hat nicht dazu geführt, dass er geradeaus fahren kann. Ja? Ja, schau mal. Und das ist jetzt normales Radfahren, ja? Aber
ja.
Ist hier einmal. Okay, ist hier einmal. Interessant.
Jetzt können auch Thomas, könntest du die untere Tasche wieder betätigen, genau.
Interessant, oder? Was schätzt ihr, wie lange der gebraucht hat, bis er mit diesem verkehrt herum Fahrrad fahren kann? Wer weiß das noch von damals? Ich weiß es nicht, wer damals mit dabei war. Was schätzt ihr? Bitte?
2 Monate.
2 Monate? Wow, okay. Bitte? 2 Jahre, okay. Bitte? Eine Stunde? Wer hat es gesagt? Stunde? Okay. Nee, der hat tatsächlich 3 bis 4 Monate hat er gebraucht. Bis der mit dem, und er hat jeden Tag eine halbe Stunde geübt. Er hat jeden, also das hätte er mit dazu sagen müssen, er hat jeden Tag eine halbe Stunde geübt. Und nach 3 bis 4 Monaten hat er es erst gekonnt. Ja, aber was ist das Problem? Er wusste, er lenkt nach links, Rad fährt nach rechts. Lenkt nach rechts, Rad fährt nach links. Eigentlich kein Problem. Aber so, und da habe ich mir gedacht, so ist jemand, der nur versucht, die Gebote Gottes zu befolgen. Weißt du, du machst es mit dem Kopf. Und du machst es mit deiner eigenen Kraft, du machst es aus deinem eigenen Fleisch, also ein fleischisches Bild für den Körper, aus deiner eigenen Kraft heraus. Kein Automatismus. Und deswegen ist es schwierig. Weißt du, was haben denn die Pharisäer gemacht? Warum haben die Pharisäer so ganz schräge Sachen gemacht? Gell? Da tut einmal der Herr Jesus die Pharisäer schimpfen. Er sagt zu ihnen, ihr verzehntet die Minze und den Anis. Gell? Oder er sagt, ihr verhindert, dass ein unreines Tier verschluckt, so eine Schnake, weißt du? Beim Radfahren verschluckt man manchmal Tiere. Oder beim Gehen vielleicht auch, ich weiß es nicht. Und das war für die furchtbar, unreines Tier. Er sagt, ihr versucht zu verhindern, dass eine Schnake in euren Mund fliegt, aber ihr verschluckt ein Kamel. Und was wollt ihr damit sagen? Sie haben sich gar nicht so richtig um das gekümmert, was eigentlich Gott wirklich wollte von ihnen, mit den Geboten, die Gott aufgestellt hat. Gott sagt im Alten Testament oft, ich will euer Herz und ich will keinen Opfergottesdienst, ich will nicht geschlachtete Tiere, ich will euer Herz haben. Die Haltung, die Einstellung. Und das war das Problem. Die haben dann versucht, die haben zu den Geboten, die Gott gegeben hat, immer mehr Gebote noch aufgestellt, weil sie aus ihrer eigenen Kraft versucht haben, das zu tun. Also wenn du versuchst, aus eigener Kraft Gottes Gebote zu halten, nicht möglich. Da braucht es etwas Übernatürliches. Da braucht es Gott selbst. Das ist das Entscheidende dabei. Deswegen sagt hier der Paulus zu den Galatern, ich sage aber, wandelt im Geist. Wandelt im Geist. Ganz wichtiger Punkt. Weißt du, ich weiß noch, der Andreas Wagner, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, der hat einmal gesagt, und ich weiß jetzt mittlerweile, wo er das her hat, das Fleisch ist ein schlechter Ansatzpunkt für einen Hebel. Weißt du? Oder ein Angelpunkt. Ich habe jetzt leider kein Stemmeisen dabei, habe kurz überlegt, ob ich eins mitnehme.
Weiß nicht, nochmal, könnt ihr euch vorstellen, man kann jetzt hier dieses Regal bewegen, das ist wahnsinnig schwer, ich habe es mal probiert zu verschieben. Wenn wir da ein bisschen weiter mehr Platz haben wollen, das kriegst du nicht hin. Ja? Hast du aber eine Sackkarre, wo so ein Hebel dran ist, das Sackkarre unten rein und dann kippst du das Ding, dann funktioniert das. Und plötzlich kannst du das Regal bewegen. Sackkarre hat auch noch Rollen, okay, das kommt mit dazu, aber ich könnte jetzt auch mit einer Stellpreise da unten reingehen und weil ich einen festen Boden habe, einen Ansatzpunkt für den Hebel, funktioniert das. Dann kann ich das Regal heben. Dass einer vielleicht irgendeinen Filz drunter tut oder irgendwas, ich weiß nicht, warum man es heben kann. Aber ich brauche erstens einen Hebel und zweitens einen festen Ansatzpunkt. Einen Angelpunkt.
Und da gibt es einen Vers vom, oder Aussage vom Archimedes. Gebt mir einen Hebel, der lang genug ist und einen Angelpunkt, der stark genug, also das ist entscheidend. Wenn ich hier statt einem Boden jetzt eine weiche Erde hätte, weißt du, du hast ein Regal steht auf einer weichen Erde und du probierst dann mit dem Stemmeisen das hochzuheben, geht nicht. Warum? Das Stemmeisen wird im weichen Boden versinken. Also es hat keinen Ansatzpunkt. Und das ist das Problem, wenn du versuchst, Gottes Gebote mit deinem Fleisch, mit deiner Kraft auszuführen. Du wirst immer scheitern, weil dein Fleisch ist schwach. Das sagt Gott an mehreren Stellen. Und deswegen geht es nicht. Du brauchst eine übernatürliche Kraft und die stellt Gott zur Verfügung. Paulus tut jetzt hier dann in Vers 18 und Vers 19 aufführen, wenn ihr durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Also dieser Automatismus. Aber offenbar sind die Werke des Fleisches. Die Werke des Fleisches, das ist wieder interessant, gell? Weil Fleisch will tun, machen, weißt? Und da kommen Werke. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Also das sind alles Dinge, die sind eigentlich nichts Gutes. Die tun, entweder sind sie nichts Gutes oder wenn es ein Mensch tut, dann hat er nichts davon, weil es ihm schadet. Also mein Mensch schaden diese Werke des Fleisches. Und interessant ist, weil das Wort Werke, weißt du, das Fleisch tut etwas. Und das sind die Werke, die dabei rauskommen. Auch wenn ein Mensch jetzt probiert, Gottes Gebote zu halten, das ist ja bei den Pharisäern passiert. Ich weiß nicht, wer die Geschichte mit den Pharisäern mal nachverfolgt hat, so in den Evangelien. Wie oft waren sie neidisch auf Jesus, dass der das Volk von ihnen abzieht? Warum sind die neidisch auf Jesus? Weil die Pharisäer waren ja Menschen, die wollten eigentlich Gott gefallen. Ja, weil sie es versucht haben, mit dem Fleisch die Gesetze Gottes zu halten. Das ist genau der Punkt. Und deswegen waren da Neidereien. Deswegen gingen sie sogar so weit, dass sie dann, wo sie absolut auf ihn neidisch waren, wie sie gesehen haben, wie er das Volk abzieht, wie sie überlegt haben, ihn zu töten. Und letzten Endes die Römer dazu gebracht haben, ihn zu töten. Ein Wahnsinn, oder? Da ist Volksgruppe, die Gesetzeslehrer, die das Volk Israel gelehrt haben, die gehen sogar so weit, dass sie sagen, der muss getötet werden, weil sie gesehen haben, ihre Felle schwimmen davon. Weißt, die waren plötzlich nicht mehr wichtig für das Volk. Und haben gesagt, der muss weg. Wie kann das sein? Du willst Gott dienen und tötest jemand. Das ist ja auch heute noch so. Ganz in allen Religionen, in vielen Religionen ist es so, dass die eine Religion die andere bekämpft. Auch die sogenannte christliche Denominationen in Irland haben sich jahrelang gegenseitig in die Luft gesprengt. Das ist ja Wahnsinn, oder? Sie sagen prinzipiell, wir wollen Gott dienen, aber tun so etwas. Und das passiert dann, wenn ein Mensch aus dem Fleisch heraus Gott dienen will, aus dem Fleisch heraus. Dann passieren solche Dinge. Dann kommen diese Werke des Fleisches zum Vorschein. Und das ist furchtbar. Und jetzt redet Paulus davon, dass wir deswegen im Geist wandeln sollen. Und er sagt dann, und er gibt eine Checkliste. Und wenn du diese Checkliste anschaust, die Checkliste des Fleisches, und du merkst, dass du irgendwo etwas davon mal in deinem Leben merkst, wie Neid ein bisschen in deinem Kopf vorkommt, dann solltest du wachsam werden. Dann müsste rotes Licht angehen bei dir und sagen, halt, im Moment probiere etwas aus meiner eigenen Kraft herauszumachen. Weil da, wo Gottes Geist wirkt, da gibt es keinen Neid. Da gibt es keine Selbstsüchteleien. Da gibt es keine Parteiungen oder Zwistigkeiten.
Weißt du, wenn das da ist, dann muss eigentlich der Erste, der es merkt, auch in einer Gemeinschaft, weißt du, hier bei uns, der Erste, der merkt, wenn Zwistigkeiten oder Neid unter uns da sind, dann müsste der Finger heben und sagen, halt, ich glaube, irgendwie machen wir was falsch. Wir sind im Fleisch unterwegs. Interessant ist dann bei der nächsten Checkliste, nämlich die Frucht des Geistes, wo es dann heißt Liebe, Freude, Friede und so weiter. Weißt du, diese, da steht Frucht, da steht nicht Werke des Geistes, sondern die muss man schon selber tun. Letzten Endes. Aber das Tolle ist ja, weil die ja automatisch rauskommen. Ich weiß nicht, wer von euch sich an ein Gefühl erinnern kann, wo absolut dankbar jemand war. Ich weiß nicht, wer kann sich da an eine Begebenheit erinnern? Versucht mal irgendwas in eurem Kopf zu finden, wo er sagt, da war ich absolut dankbar. Wie habt ihr euch dann benommen? Dem gegenüber, dem ihr dankbar wart. Weißt, oder ihr habt ein absolutes Gefühl gehabt von Freude. Und da, weißt, aus irgendeinem Grund, weil ihr einen Einser geschrieben habt, ein tolles Zeugnis bekommen habt, oder ihr habt ihr etwas geschenkt bekommen, da ist dann kein Platz mehr für Neid oder Streit oder sonst was. Nein, da tust du ganz automatisch, bist du plötzlich total fröhlich und so. Und dir muss niemand erzählen, wie gute Werke zu tun sind. Du, weißt du, das kommt dann. Das ist wie das Lenken, wo dann plötzlich geht. Mit dem Auto, weißt du, dieses automatische Fahren, wo du nicht mehr drüber nachdenkst. Deswegen ist das die Frucht des Geistes. Die Frucht. Also du musst jetzt nicht überlegen, was muss ich denn für Werke tun, dass ich Gott gefalle. Ich meine, es ist gut, es zu wissen, was Gott sich wünscht von dir. Aber wichtig ist zu begreifen, dass die Werke eigentlich nur ein Symptom sind oder eine Auswirkung sind von dem, was in deinem Herzen ist. Und wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast, Vers 24, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. In dem Moment, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt Jesus nachfolgen, eine ganz bewusste Entscheidung in deinem Leben getroffen hast, ich möchte nicht mehr alleine leben, ich möchte nicht mehr versuchen, mein Leben alleine zu stemmen, sondern ich möchte Jesus mein Leben überlassen. Da heißt, wenn dann Jesus, der zieht dann bei dir ein. Also, da gibt es einen Vers im Johannesevangelium, wer das mal nachlesen will, im 15. Kapitel, da heißt, da wird dann der Vater und der Sohn einziehen. Wie macht er das in deinem Leben? Durch seinen Geist. Also da kommt Gottes Geist in dein Leben. Und es gibt viele Stellen, die davon reden, Jesus in uns. Und das ist das Wichtige, denke ich. Er wohnt dann in uns und will unser Leben dann auch natürlich bestimmen. Und wie schaffen wir das jetzt, dass wir diese, weil wir werden ja hier aufgefordert, wandelt im Geist, dass dieser Geist bei denjenigen, die ihn schon aufgenommen haben in ihr Leben, dass der Geist dann auch, also Gottes Geist auch unser Leben bestimmen kann. Weil es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass obwohl jetzt Gott in mir wohnt, durch seinen Geist, dass ich den unterdrücke. Unterdrückt nicht den Geist Gottes, heißt es an einer anderen Stelle. Das kann ich durchaus tun, wenn ich nämlich wieder anfange, Dinge in mein Leben reinzupacken, die mir wahnsinnig wichtig sind. Sport, beruflicher Erfolg oder ich möchte schön ausschauen. Das nimmt so viel Raum in mein Leben ein. Das sind aber Dinge, die sind eigentlich gar nicht wichtig in der Ewigkeit. Das nimmt so viel Raum in meinem Leben ein, dass dann plötzlich der Geist Gottes hinten angedrängt ist. Der Geist Gottes ist ewig. Und wenn du ihn groß werden lässt in deinem Leben, dann wird er diese Dinge, die von ewiger Bedeutung sind, in deinem Leben groß machen. Ich war jetzt ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war, Mittwoch oder Dienstag auf einer Beerdigung von Manfred Karg, ein gläubiger Mann gewesen, der für Gideon auch unterwegs war. Das war so, wenn eine Beerdigung positiv und schön sein kann, dann war das diese Beerdigung. Da war so eine schöne, einfach, du hast gemerkt, es ist nicht Ende. Er hat auch noch dem Prediger einen Text mitgegeben, was der unbedingt sagen soll, wo du einfach gemerkt hast, er weiß, er geht jetzt in die Ewigkeit zu seinem Herrn Jesus. Weißt du? Und das ist doch das Entscheidende. Wenn Menschen normale kurz vor ihrem Tod stehen. Viele Menschen haben kurz vor ihrem Tod nur so Dinge gesagt wie, ach, hätte ich doch noch mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Ach, hätte ich doch mit dem einen mich noch versöhnt. Hätte ich dem einen doch das vergeben, das war nicht richtig, das ist nicht gut, dass ich jetzt so gehen muss. Viele haben auch gesagt, ich muss irgendwie mit Gott noch klarkommen und ich weiß nicht, wie das geht. Viele Menschen. Da gibt es furchtbare Zeugnisse von Menschen, die nicht gläubig waren, die Gott abgelehnt haben seit ihres Lebens und dann von dieser Erde gehen mussten und es nicht mehr auf die Reihe gebracht haben, mit Gott klar Schiff zu machen. Und das sind furchtbare Zeugnisse. Da gibt es ein Buch drüber. Wenn du das liest, da wirst du richtig traurig. Diese ewigen Dinge, die erscheinen uns, wenn wir Gott nicht an erste Stelle setzen, wenn wir Gottes Geist in uns nicht den Raum geben, uns unwichtig. Dabei sind diese Dinge wirklich wichtig. Ja. Was haben wir denn getan, als wir an Herrn Jesus Christus aufgenommen haben in unser Leben? Was hat Paulus hier schreibt in Vers 24? Die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Was heißt das denn? Die Frage ist einfach, so wie die Annika das am Anfang gesagt hat, gehöre ich Jesus oder gehöre ich ihm nicht? Habe ich Jesus mein Leben gegeben oder habe ich es nicht gegeben? Habe ich quasi gesagt, ich will jetzt nicht mehr alleine so weiterleben, sondern ich will ihn in mein Leben reinnehmen? Gehörst du Jesus oder gehörst du ihm nicht? Da können viele Dinge dazu beitragen. Bei dir war es bei ihrer Freizeit. Bei mir war es über Bemerkung oder ein Buch. Aber das Wort Gottes hat immer eine Rolle gespielt. Oder Menschen, die den Geist Gottes schon hatten und dich angesprochen haben und dir vielleicht einen Vers gesagt haben. Das Wort Gottes kann Menschen überführen. Und der Heilige Geist überführt Menschen. Aber die Entscheidung muss der Mensch natürlich schon immer selber fällen. Kann ablehnen. Ich habe das auch, bevor ich dann letzten Endes Ja zu Jesus gesagt habe, erinnere mich an 3 Situationen, wo ich Nein gesagt habe. Und ich bin dankbar, dass Gott weiterhin an meiner Tür des Lebens angeklopft hat und mich nicht einfach so hat gehen lassen. Hätte er ja auch machen können. Er hat angeklopft und ich habe ihn in mein Leben mit reingenommen. In Galater 2, das ist ein ganz kurzer Exkurs, da steht ein Vers, der das Eigentliche, was einen Christen ausmacht oder einen Christen ausmachen soll, ganz klar nochmal rausstellt. Dann schreibt der Paulus, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Weil ich jetzt aber im Fleisch, also hier auf dieser Welt, solange ich nur lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Warum ist die Sache mit Jesus so wichtig? Naja, ein Mensch ohne Gott wird die Gebote Gottes immer brechen. Das ist sein Natürliches. Das steckt in ihm drin. Und das kann jeder überprüfen, wenn er seine 10 Gebote anschaut und die einfach mal abcheckt. Aber was macht er jetzt mit dieser Schuld, dass er diese Gebote übertreten hat, dass er anderen Menschen geschadet hat und auch Gott gegenüber gesündigt hat? Wie kann er eines Tages einmal diesen Gott in die Augen schauen, wenn er von dieser Welt hier geht? Und die Bibel sagt, dass jeder Mensch einmal sich vor Gott verantworten muss. Eines Tages. Wie kann er das tun? Wie kannst du ihm in die Augen schauen? Kannst du dann mit ihm argumentieren? Ich habe aber so viele gute Taten getan, Gott. Und da musst du meine schlechten wegtun. Meine guten Taten wiegen meine schlechten Taten auf. Geht das? Kann man so mit Gott reden? Da würdest du ja Gott zu deinem Schuldner machen. Weißt du, sagen, Gott, du bist schuldig, dass du das und das tun musst. Das ist nicht so. Ich glaube, das merkt jeder von uns, dass das so nicht funktioniert. Aber was Gott gemacht hat, ist, er hat seinen Sohn Jesus Christus hier auf diese Erde gesandt, also der fleischgewordene Gott, und hat ihn auf die Erde gesandt. Und er hat ihn für die Sünde bezahlen lassen am Kreuz. Er, der ohne Sünde war. Das heißt, er hatte
Es war der einzige Mensch, der keine Sünde begangen hat, der alle Gebote Gottes gehalten hat, so wie Gott es wollte. Und weil er selber keine Schuld hatte, konnte er für uns bezahlen. Was ist der Lohn der Sünde oder was bekommst du, wenn du am Lebensende dastehst und diese Schuld mit dir rumträgst? Naja, die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Tod heißt ja in dem Fall nicht körperlicher Tod, weil jeder Mensch muss mal sterben, sondern das heißt, wenn du hier in diesem Leben nicht mit Jesus ganze Sache gemacht hast und sein Geschenk der Vergebung angenommen hast, dann bist du getrennt von Gott während deines Lebens und wirst es auch in Ewigkeit sein. Und das muss etwas Furchtbares sein, beschreibt uns die Bibel. Bei Gott wird es schön sein, getrennt von Gott nicht. Deswegen kann man eigentlich nur aufrufen, wie es Paulus an einer anderen Stelle an die Korinther schreibt, lasst dich versöhnen mit Gott. Wie kannst du jetzt im Geist wandeln, wie es hier heißt, wandel im Geist, in Vers 16, vom Kapitel 5, Vers 16 vom Galaterbrief. Wenn du Gottes Wort liest, wenn du dir Gedanken machst, warum hat Gott das jetzt geschrieben? Warum lese ich das jetzt heute? Und Gott spricht durch sein Wort zu uns. Wenn du mit ihm redest, du kannst mit ihm reden. Wenn du Gott suchst, das heißt, red mit ihm. Das heißt beten. Beten heißt eigentlich mit Gott reden. Dann wirst du, weißt du, dann, wenn du ihm schon gehörst und du hast schon seinen Geist, weißt du, dann wird die Gemeinschaft mit ihm enger. Dann wird er, sein Geist hat mehr Platz in dir. Und er wird dich ausfüllen. Ein dritter Punkt. Du kannst ein Teil von ihm sein. Werd Glied von einer Gemeinde Gottes. Weißt du? Ist egal, ob hier in Günzburg oder wo. Aber werd Bestandteil von dem Leib Jesu Christi. Was ist der Leib Jesu Christi? Die christliche Gemeinde. Ja. Ich rede jetzt nicht bloß von uns, sondern wie kann ich rede von jeder Gemeinde in der Welt, ob in Indien, ob in Tunesien, ob egal wo. Ob in Günzburg, ob in Ulm. Wurscht. Aber werd Teil davon. Weil die Bibel selber spricht von diesen Gemeinden als Leib Jesu Christi. Und wir sind Glieder an diesem Leib. Vielleicht bist du der Zeigefinger, vielleicht bist du das Auge, vielleicht bist du das Ohr. Jeder hat eine Aufgabe in dieser Gemeinde. Und wenn du das tust, und der Paulus schreibt hier noch einen ganz wichtigen Punkt, dass man eben in dieser Gemeinschaft, in diesem Leib von Jesus Christus, dass man da einander dienen sollen. In Kapitel 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wenn wir das tun, weißt du, dann wird Gott groß in uns. Dann ist, so wie wir hier im Galater 2, Vers 20 das gelesen haben, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das will ich im Glauben leben. Und das wünsche uns, und das wünsche mir auch. Und ich merke oft, wie ich es im Alltag vergesse. Ich bin im Alltag oft mit meinem Kopf unterwegs. Das ist ja ganz normal. Aber wenn ich mir nicht immer wieder mal die Zeit nehme und innehalte und mit ihm rede, dann mache ich ganz komische Sachen. Weißt du, ich denke, da hat jeder von uns so eine Situation, wenn er zurückblickt auf die vergangene Woche, wo er sagen muss, da habe ich mich nicht in Ordnung verhalten. Da war ich im Fleisch unterwegs. Weißt du, und im Fleisch unterwegs sein und Gott gefallen, das funktioniert nicht. Ihr habt das an dem Fahrrad gesehen. Du weißt zwar, wie es geht, aber probierst es aus eigener Kraft. Das geht einfach nicht. Und du lernst es auch nicht in 3 bis 4 Monaten, wie der das Fahrradfahren gelernt hat, da in 3 bis 4 Monaten. Der hat dann übrigens wieder probiert, rückwärts zu gehen aufs normale Fahrrad. Hat dann auch wieder 2 Monate gebraucht. Aber egal. Ist bloß nebenbei. Also bei Gottes Gebote, es funktioniert nicht. Du musst dich von Gottes Geist erfüllen lassen. Such ihn. Forsch in seinem Wort. Diene in der Gemeinde. Diene anderen Menschen. Liebe andere Menschen. Und der Gottes Geist wird groß in dir werden. Und dann werden die ewigen und wichtigen Dinge in deinem Leben plötzlich eine Rolle spielen. Und dann geht es automatisch.